hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, die ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Und ein paar Wochen später kann ich diese Wohnung mit 100.000 Euro Gewinn steuerfrei wieder verkaufen. Völlig legal.
Richtig. § 23 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 erste alternative Einkommensteuergesetz. Kann jeder nachlesen.
Sensationell.
Ja. Ja, ist wirklich geil.
Und ich sage dann immer, je kürzer der Zeitraum ist, desto plausibler muss man es natürlich gestalten. Dann bestellt man mal ein Päckchen hin, meldet sich um, Postnachsendeauftrag, Strom, Wasser und so zum Verbrauch.
Ich wollte wieder, also kommt ja dann oft Gestaltungsmissbrauch, also kommt da jemand und sagt, das kann nicht sein, was du da machst?
Steht im Gesetz. Also wenn ich eine Wohnung ausschließlich selber nutze, kann ich die ohne Frist steuerfrei verkaufen. Da ist das, hat das nichts mit Gestaltungsmissbrauch zu tun.
Ohne Frist ist ohne Frist, ohne Frist
ist nicht muss. Ganz ehrlich, wenn ich dem Finanzamt die Geschichte erzähle, ich wollte dort wohnen, habe mich dann umentschieden, weil nachts immer vor der Straße randaliert wurde. Also wer will denn mir sagen, dass ich das nur aus steuerlichen Gründen gemacht habe, diesen Verkauf? Wer will das nachweisen? Eine innere Entscheidung. Also wir sind dort so weit weg vom Gestaltungsmissbrauch. Das geht gar nicht. Ne? Ja.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Steuern sparen wie Profis. Wir enthüllen heute die 7 besten Steuerhacks für Immobilieninvestoren. Wir reden darüber, wie man vielleicht nur 15% Steuern bezahlen muss auf seine Mieteinnahmen. Wir reden darüber, warum es vielleicht sinnvoll sein kann, sogar an den Ehegatten die eigene Immobilie zu verkaufen. Wir reden darüber, wie man richtig vererbt und möglichst wenig Erbschaftssteuer zahlt. Wir reden über das richtige Sanieren, sodass man vielleicht selber gar keine Einkommenssteuer im richtigen Jahr bezahlt. Viele, viele Dinge sind drin. Mit wem tun wir das? Selbstverständlich mit Deutschlands bestem Immobiliensteuerberater. Hallo Martin.
Hallo, ich grüße euch. Ja, ich freue mich ganz sehr. Herzlich willkommen hier in meiner kleinen Casa in Pirna. Diesmal nicht auf einem alten Sofa, sondern auf einem neuen Stuhl hier. Alles frisch angeschafft hier für diesen Podcast. Freue mich ganz sehr, dass ihr meine Gäste seid diesmal. Herzlich willkommen.
Ja, und hallo Stefan.
Hallo Marco.
Genau, wir haben uns für dieses Video mal wieder vorgenommen. Wir wollen durch die wirklich relevanten und großen Steuerthemen einmal durchgehen. Das heißt, einen großen Überblick bieten. Könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen länger geht. Das ist aber, glaube ich, okay, weil unfassbar lohnenswert für jeden Immobilieninvestor. Stefan sagt ja immer, der höchste Stundenlohn, den man, glaube ich, haben kann, wenn man uns jetzt die nächsten Minuten zuhört, muss das eigentlich so sein. Also tun wir mal was für unser Geld, würde ich sagen, Martin. Wir fangen an. Klar, viele Leute fragen sich, weil man das auch natürlich online relativ schnell merkt, wenn man eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, kann es sinnvoll sein, die gar nicht privat zu kaufen, sondern in eine GmbH.
Ja.
Klär uns mal auf, fangen wir wieder an. Mieteinnahmen müssen wir ja grundsätzlich versteuern und das würden wir gerne möglichst wenig tun.
Richtig, richtig. Ich würde es aber diesmal noch einen Schritt zurückgehen und ein bisschen anders aufziehen. Wenn ich eine Immobilie kaufe, sollte als erstes mal der Cashflow stimmen. Also die steuerliche Perspektive ist immer erst der zweite Schritt. Der Cashflow sollte also positiv sein, weil wir wollen eigentlich aus so einer Immobilie heraus mit mehr Geld rauskommen am Ende des Monats, als wir reinstecken.
Lass mich gleich mal fragen, ja, weil du bist auch Immobilieninvestor, wir auch seit vielen Jahren. Es gibt Immobilien, wenn ich gerade an A-Lagen denke, die kaufe ich mit negativem Cashflow, gerade wenn sie noch underrent sind. Was ist dein Blick drauf? Du würdest sagen, die müssen vom Start weg positiven Cashflow haben, oder?
Also als ich Anfänger war, war das bei einem geringeren Einkommen noch natürlich notwendig, dass ich nicht einzahle auf die Immobilie. Mein Leben soll ja besser werden mit jeder Immobilie. Jetzt kann ich mir das schon leisten, dass die Immobilie vielleicht erstmal ein, zwei Jahre negativ ist, bis man die Miete optimiert hat, bis man notwendige Reparaturen gemacht hat, bis man das Objekt ein Stück weit aufgewertet hat. Und dann natürlich auch mit höheren Mieten entsprechend mehr Cashflow erzielt. Und dann so spätestens nach 24 Monaten sollte eine Immobilie schon positiv sein.
Okay, wahrscheinlich dann durch Mietentwicklung hauptsächlich,
ja,
dahin kommen.
Ja.
Okay. Oder im Zweifelsfall, was man ja oft hat, ist, es braucht vielleicht mal in einem Haus die ein oder andere Neuvermietung,
ja,
bis das dann funktioniert, was nicht immer genau zu timen ist. Ne? Da weißt du nicht genau, ist das nach 24 Monaten. Aber das finde ich immer noch ein Kriterium, was valide ist, zu sagen, wenn dieses Haus mal einmal vernünftig auf Marktmiete vermietet ist, ja, dann funktioniert es. Ne?
Okay, aber ich hatte dich unterbrochen.
Ja, jetzt haben wir ja den Cashflow, den ermittelt man ja faktisch aus Miete abschließlich der Bankrate. Ganz grob, also minus Zins, minus Tilgung. So die kleinen Sachen, Hausgeld, so würde ich jetzt mal kurz ausblenden für unsere Betrachtung. Die steuerliche Komponente ist aber eine andere. Die geht nämlich Miete minus Abschreibung minus Zinsen. Also man hat quasi nicht wie beim Cashflow die Tilgung, die interessiert das Finanzamt nicht, sondern man hat die Abschreibung. Und in dem Moment, wo die Abschreibung von der Tilgung abweicht, ist das Ergebnis Cashflow, also was ich monetär in meiner Tasche spüre, kann ein komplett anderes Ergebnis sein, als was ich steuerlich in meiner Tasche spüre. Ein ganz einfaches Beispiel ist jetzt so eine, wenn man eine Denkmalimmobilie schreibt, kann man bis zu 9% Abschreibung vornehmen. Und das bedeutet, dass ich, sag ich mal, bei 2% Tilgung, aber 9% Abschreibung auf das Objekt, kann sein, ich habe einen sehr, sehr positiven Cashflow, weil halt mein Mittelabfluss relativ gering ist. Aber mein steuerliches Ergebnis ist super gering, weil ich ja gegen meine Mieteinnahmen 9% Abschreibung werfe. Und dort wollen wir steuerlich hin, also sag mal, an die Zuhörer, das wollen wir immer erreichen. Wir wollen super viel Geld in der Tasche haben, aber vom Finanzamt trotzdem bettelarm aussehen.
Lass uns mal kurz noch ein Beispiel machen. Was wäre jetzt typisch? Jetzt reden wir nicht über Denkmalimmobilie, sondern ganz normal. Ich habe jetzt einen 6%er, also 6% ja, Mietrendite. Habe irgendwie, sagen wir mal, gute 3% Zinsen. Mhm. Das ist in beiden Rechnungen gleich. Ja. Die ist für den Cashflow schlecht und ist auch für die steuerliche Betrachtung schlecht. Und dann habe ich on top beim Cash, sagen wir mal noch, ich habe 1,5% Tilgung irgendwie.
Mhm.
Das ist für den Cashflow, das ist für die Steuer egal. Bei der Steuer käme jetzt typischerweise 2% Abschreibung. Wie könnte das jetzt noch voneinander abweichen? Also einmal, Abschreibung kann ich optimieren, sprechen wir nachher drüber mit Nutzungsdauer. Aber ich habe das Gefühl, in irgendwie so einer Range, wo eine Immobilie sich von selbst abbezahlt, ist das steuerliche Ergebnis schon immer relativ ähnlich dem tatsächlichen Cashflow?
Nee, würde ich nicht sagen. Die maßgebliche Sache sind ja gerade bei uns Immobilieninvestoren. Wir kaufen ja jetzt wahrscheinlich relativ selten aus einem Hochglanzprospekt eine Immobilie, wo sich um alles gekümmert wird, sondern wir suchen uns vielleicht eine Immobilie, die ein paar Problemchen hat, die wir ausbessern können. Und dann kommst du nicht umhin, wahrscheinlich eine kleine Sanierung zu machen. Und in dem Moment, wo die Bank dir die Sanierung mitfinanziert, also Cashflow für dich neutral, weil du nimmst fremdes Geld, du aber steuerlich die Sanierung richtig machst, da kommen wir dann noch thematisch hin, dass es da auch ein paar Unwägbarkeiten zu umwinden gibt. Aber wenn man das steuerlich richtig macht, kann man die Sanierung voll gegen das Einkommen rechnen, während es Cashflow neutral ist durch diese Bankfinanzierung. Man zahlt es halt ab über die 30 Jahre mit.
Voll gegen das steuerliche Einkommen rechnen, meinst du?
Ne? Ja, genau.
Ja.
Und damit haben wir steuerlich ein wesentlich geringeres Ergebnis als das Cashflow-Ergebnis, das ist ja gut so. Genauso die Nutzungsdauer-Gutachten, auch die kann man ja noch machen. Es gab Anfang 2000, 21 war das, ne? Es gab in 2021 ein Urteil vom Bundesfinanzhof. Da hat der Bundesfinanzhof gesagt, jeder, der von einem Sachverständigen begutachtet bekommt, dass die Nutzungsdauer nicht die standardisierten 50 oder 40 Jahre sind, wie es im Gesetz steht, kann die verkürzte Nutzungsdauer der Abschreibung zugrunde legen. Einfaches Beispiel. Ich habe jetzt eine Immobilie von 1960 gekauft, hat ein bisschen Sanierungsstau. Da wird ein Gutachter mir vielleicht ein Gutachten schreiben, dass die Nutzungsdauer nur noch 20 Jahre beträgt. Also habe ich 5% Abschreibung. Und das ist wieder so ein Fall. 1,5% Tilgung, 5% Abschreibung, Cashflow hoch, Steuer niedrig.
Ja, okay. Also so kann ich es mal, grundsätzlich gibt es einige Dinge zu optimieren. Nutzungsdauer reden wir, glaube ich, gleich noch ausführlicher drüber. Jetzt das, was aber dann übrig bleibt, also du musst jetzt ins Detail noch gehen, die Abschreibung geht auch nur aufs Gebäude, ne, und nicht auf den Grundstücksanteil. Aber das, was übrig bleibt, muss ich mal grundsätzlich versteuern. Wenn ich die Immobilie ganz normal privat kaufe, wird die einfach meinem Einkommen hinzugerechnet.
Richtig. In den meisten Fällen, also die aktuelle Marktlage, ist aber schon eher so, dass man es vom Einkommen abziehen kann, weil tendenziell steuerliche Verluste entstehen. Wir haben 3,5-4% Zinsen. Mhm. Wir haben, sag ich mal, mindestens 2% Abschreibung auf den Gebäudeanteil. Vielleicht sind noch ein paar kleine Themen zu machen. Also so ein paar Euros fallen ja regelmäßig an. Man muss schon einen 7% oder 8% kaufen, um tendenziell einen steuerlichen Gewinn zu erzielen.
Du freust dich also über die gestiegenen Zinsen?
Ich finde die nicht schlimm. Dafür sind ja die Immobilienpreise etwas geringer. Oder es ist.
Aber man kann sie absetzen.
Richtig.
Das ist tatsächlich ein positiver Effekt dadurch.
Ja. Ja. Okay. Ja, es ist wichtig zu verstehen. Ne? Also zu der Zeit, wo wir, sagen wir mal, 2% Zinsen hatten und 1,5% oder sagen wir mal 2% Tilgung, hatten wir 4% Annuität. Davon konnte ich aber nur die Hälfte von der Steuer absetzen. Mhm. Wenn ich jetzt stattdessen 3% Zinsen habe und 1% Tilgung, ne, dann ist das immer noch 4%. Aber nach Steuern ist meine Bankrate eigentlich kleiner geworden. Ne? Und deshalb ist also quasi auch heute, dass wir teilweise dann 5% Annuität haben. Das ist nach Steuern gerechnet nicht so dramatisch, wie das auf dem Papier erstmal sich liest im Vergleich mit den damaligen Zahlen. Ne?
Das ist genau richtig. Und viele geraten ja dann auch in die sogenannte Zinsfalle. Mhm. Das ist, man zahlt ja immer die gleiche Annuität, sag ich mal, jeden Monat dieselben 1.000 Euro. Aber der Zinsanteil wird immer geringer und der Tilgungsanteil wird immer größer. Und wenn man jetzt diese Cashflow- und steuerliche Überschuss-Vergleichsbetrachtung verstanden hat, dann wird das steuerliche Ergebnis jeden Monat etwas schlechter bei gleichbleibendem Cashflow. Rein aus Immobilieninvestor-Perspektive wäre es eigentlich gut, man würde überhaupt nicht tilgen und würde nur Zinsen bezahlen. Ist wahrscheinlich auch nicht ratsam, aber jetzt von der Betrachtung her wäre das steuerlich eigentlich sinnvoll.
Ja, ja, ja. Also kann man, ich habe letztens bei uns im Kalkulationstool wieder damit rumgespielt, weil es da noch ein zweites Szenario immer gibt, kann man einstellen in 10 Jahren, in 20 Jahren oder wann auch immer, zum Zeitpunkt in der Zukunft. Und da sieht man das genau, dass plötzlich das Steuerthema eigentlich schlechter wird, dadurch, dass der Zinsanteil geringer wird. Ne? Okay, so, jetzt das, was aber übrig bleibt, müssen wir am Ende versteuern. Mit ganz normal unserer Einkommenssteuer, wenn wir die Immobilie privat kaufen. Ja. Wir können aber noch was anderes tun.
Ja, wir können sie zum Beispiel in eine vermögensverwaltende Gesellschaft kaufen, die Immobilie. Und dort haben wir auf die Überschüsse nur 15% Steuersatz. Eine vermögensverwaltende Gesellschaft ist eigentlich eine ganz normale Kapitalgesellschaft. Wir werden jetzt wahrscheinlich VV GmbH sagen, aber das trifft gleichermaßen auf jede Kapitalgesellschaft zu. Also es könnte auch eine VV, UG oder AG oder Genossenschaft sein, das ist erstmal irrelevant.
Gibt es irgendeinen Nachteil UG? Weil viele haben, glaube ich, im Kopf, ja, UG muss ich viel weniger Geld hinlegen.
Viele denken, dass die UG von den Strukturkosten wesentlich geringer ist, also wesentlich weniger Strukturkosten verursacht, das ist aber nicht so. Die UG ist als Kapitalgesellschaft genauso verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, einen Jahresabschluss, ihre Ergebnisse im Bundesanzeiger zu hinterlegen oder zu veröffentlichen. Also von den laufenden Kosten hat die UG haargenau dieselben wie die GmbH. Man hat halt nur initial weniger Gründungskapital einzuzahlen. Und da man beim Immobilieninvestment ja sicherlich sowieso Eigenkapital mit in die Gesellschaft erstmal reinwerfen muss, um die erste Immobilie zu erwerben, macht es aus meiner Sicht eigentlich keinen Unterschied, ob ich das Eigenkapital als Stammkapital einer GmbH hingebe, 25.000, oder ob ich das als 1.000 Euro zum Beispiel als Kapital für eine UG hingebe und die übrigen 24.000 als Gesellschafterdarlehen, es kommt auf selber bei raus.
Ja, wo ich in der Bonität einer Bank gegenüber schon immer bevorzugen würde, die GmbH zu haben.
Ja.
Ich glaube, es ist einfach das, es vermittelt mehr den Eindruck, dass ich das ernst meine, als wenn ich genau diese 20.000 Euro da schon nicht investieren will ins eigene Business
irgendwie. Ja.
Also ich kann entscheiden beim Immobilienkauf, muss ich logischerweise vor dem Kauf machen, ob ich es in eine, sagen wir jetzt VV GmbH, die Immobilie packe, oder ob ich sie privat halte.
Richtig.
Wann tue ich was?
Also die Immobilien, die steuerlich einen großen Überschuss haben, die kaufe ich in die VV GmbH. Und hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass ein steuerlicher Überschuss nicht nur durch die laufende Vermietung entsteht, sondern auch durch einen Verkauf. Also wenn ich jetzt meinen Verkaufspreis, wenn der höher ist als mein Einkaufspreis, habe ich auch einen steuerlichen Gewinn erzielt. Und bei den vielen Investoren, mit denen ich zu tun habe, und auch erfahreneren Immobilieninvestoren, da wird mir immer klar, dass der, sag ich mal, etwas erfahrene Immobilieninvestor nach 2 bis 3 Jahren die wesentliche Wertsteigerung einer Immobilie erreicht hat. Also nach 2 bis 3 Jahren hat man vielleicht die Mieten dann das erste und zweite Mal angehoben, man hat notwendige Sanierung gemacht, man hat die Probleme gelöst, warum die Immobilie vielleicht auf dem Markt war. Und jetzt ist es so ein bisschen eine Mentalitätsfrage, die auch schon ein bisschen ins Philosophische geht. Was mache ich mit einer Immobilie, gerade vielleicht nicht in einer A-Lage, wo der Wertzuwachs von alleine kommt, sondern in einer C-Lage, wo man für den Wertzuwachs arbeiten muss? Was mache ich mit einer Immobilie, die nach 2 bis 3 Jahren die wesentliche Wertsteigerung erreicht hat? Will ich die wirklich noch 7 Jahre behalten, um sie dann steuerfrei zu verkaufen? Oder packe ich die direkt beim Kauf in eine VV GmbH und nehme die Wertsteigerung nach 3 Jahren schon mit?
Dass du nur erstmal, was das klar ist, also wenn ich sie privat halte, darf ich sie nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen.
Ja. Ja, das ist ein wichtiger Zusatz. Vorher macht es relativ wenig Sinn, weil wir haben ja privaten Steuersatz von 42%. Wenn der Gewinn relativ groß ist, sind wir dann schnell bei 45%. Das wird quasi sinnlos sein, die zu verkaufen. Das wäre eher aus steuerlicher Sicht eine Vermögensvernichtung, dort also die Hälfte quasi ans Finanzamt abzugeben. Zu den 42% oder 45% kommt ja dann noch der Solidaritätszuschlag obendrauf. Also ist die Hälfte weg letzten Endes. Und in der vermögensverwaltenden GmbH hat man halt nur 15%. Und ich für meinen Teil sage immer, dass es die Immobilien, die ich verkauft habe, sind, die mein Vermögensaufbau massiv beschleunigt haben, nicht die ich behalten habe. Und das ist halt in der VV GmbH ist man wesentlich flexibler. Ja, braucht man ein bisschen Erfahrung, finanziert dann direkt so auf 5 Jahre auch nur die Immobilie, passt dann schön an. Das ist auch noch kein Immobilienhandel, wenn ich die Immobilie erstmal 3 Jahre halte, entwickle in Ruhe. Und dann kann ich die mit 15% Steuersatz auf den Markt werfen.
Jetzt hast du gerade schon was gesagt, das ist dann kein Immobilienhandel, weil ich muss ja aufpassen in der VV GmbH. Ja. Die verliert ihren Status auch möglicherweise?
Richtig. Wenn du mehr als 3 Objekte in 5 Jahren verkaufst, wird sie als gewerbliche GmbH eingestuft und damit kommen dann noch die Gewerbesteuer dazu, sind ungefähr nochmal 15%. Und dann hast du natürlich 30% Steuersatz. Das kann aber eigentlich, also aus meiner Warte, nicht so richtig passieren, weil der Bundesfinanzhof hat vor kurzem wieder entschieden, dass jede GmbH ihre eigene 3-Objekt-Grenze hat. Also wenn du jetzt wenn dich das 4. Objekt anlacht, was du jetzt wieder demnächst mit einer Wertsteigerung verkaufen kannst, Stefan, du.
Man kann sich ja helfen, ich habe gerade überlegt und macht. Es gibt halt die Martin Richter Objekt 1 bis 3 GmbH, die Martin Richter Objekt 4 bis 6 GmbH, die Martin Richter und so weiter. Ne?
Genau.
Da gibt es ja noch die Zusatzregel, die darf nicht leer laufen, die GmbH. Also eigentlich muss ich, wenn ich es clever mache, kaufe ich noch eine Miniatur-Schrottimmobilie für 10.000 Euro rein oder sowas. Ne? Ja. Die bleibt quasi drin, damit die Gesellschaft nicht leer läuft, weil sie dann nicht mehr vermögensverwaltend wäre. Richtig. Und dann kann ich eigentlich 3 Objekte jeweils rausverkaufen.
Ne? Genau.
Ist das realistisch für wen ist das realistisch, der jetzt zuhört? Also unser Briefkasten ist auch voller GmbHs. Ich weiß nicht, ich glaube, dass jetzt einige auch hören und sagen, sorry, also wenn ich jetzt hier, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mehr GmbHs gründe, dann muss ich doch überall Buchhaltung machen und
Co. Ich wollte auch erstmal, genau, nochmal einmal ganz kurz, das ist jetzt ja schon sehr weit, wenn ich kaufe Immobilien, ich bin übrigens voll bei dir, ist seit Jahren immer wieder dieselbe Geschichte. Wenn du einmal gelernt hast, wie Immobilien funktionieren, große Meter beim Eigenkapital und damit als Hebel dann wieder auf den weiteren Vermögensaufbau machst du, wenn du dann auch mal Immobilien verkaufst und wahrscheinlich die ersten, die du entwickelt hast, nicht für immer hältst. Trotzdem ist aber ja genau das für viele Leute das übergeordnete Ziel. Ich möchte irgendwann einen Immobilienbestand haben, der mir monatlich x-tausend Euro, vielleicht mein jetziges Gehalt oder sowas als passives Einkommen beschert, damit ich nicht mehr darauf angewiesen bin, meine Arbeitskraft gegen Geld zu tauschen jeden Monat. So. Da möchte ich mal drauf zurückkommen. Dafür brauche ich jetzt nicht zig GmbHs und so weiter, sondern stehe vor der Frage, ich möchte vielleicht 3 Mehrfamilienhäuser kaufen, die in Summe sowas erwirtschaften können. Mache ich das jetzt besser im Privatvermögen oder mache ich das besser in der VV GmbH? Wie nähere ich mich jetzt dieser Entscheidung?
Die Entscheidung trifft man, wenn man sich das steuerliche Ergebnis anschaut. Also der erste Grund, warum ich die Immobilien erstmal haben möchte, ist ja positiver Cashflow.
Genau.
Der zweite.
Lass mal sagen, da soll im Jahr, ich möchte 5.000 Euro im Monat möchte ich eigentlich haben. Das sind 60.000 Euro im Jahr, die ich wirklich als Cashflow auf dem Konto haben möchte. So.
Und auf zweiter Ebene entscheidet man dann, okay, ich habe jetzt die Immobilie gefunden, die sich von selber rechnet.
Ja.
Und dann gucke ich mir die steuerlichen Gegebenheiten an.
Mhm.
Und dann komme ich häufig zu dem Ergebnis, dass die, wenn ich sie länger behalten will, aktuell im Privatvermögen besser aufgehoben sind.
Ja.
Warum aktuell?
Hohe Zinsen, hohe Abschreibung durch Nutzungsdauerverkürzung, kriegt man die Immobilien schon weitestgehend in steuerlichen Verlust. Und dann kann ich natürlich mein Angestelltengehalt um diesen Verlust mindern und bekomme eine Steuererstattung.
Der Verlust aus den Immobilien wird quasi wie negatives Einkommen gerechnet. Das heißt, ich spare quasi 42 plus Soli Prozent, wenn ich im Spitzensteuersatz bin, darauf an Steuern. Ne?
Genau.
Ist das in deinem Fall halten wir jetzt das Mehrfamilienhaus ziemlich lang.
Das möchte ich für immer behalten. Ich kaufe diese 3 Häuser, die werden irgendwie diese 60.000 Euro im Jahr nach ein paar Jahren nach und nach dann irgendwie produzieren. Die möchte ich für immer behalten. Trotzdem würdest du sagen, erstmal ins Privatvermögen wahrscheinlich im Moment?
Für den Anfang ja.
Okay.
Dann übertragen.
Ja, aber es sind so viele auch Teilnehmer, die sich dann ärgern, dass sie zuerst privat gekauft haben und dann nach 2-3 Jahren könnte der Verkauf dieser Immobilie die schon in ganz andere Sphären katapultieren, weil Eigenkapital ist ja ein scheues Reden. Jetzt hast du dort ein Immobilie für 80 gekauft, es kommt jemand, bezahlt dir 170 dafür und du ärgerst dich, weil du noch 6 Jahre warten musst, um diese 90.000 Euro Differenz zu realisieren. Deshalb sage ich das immer gern mit dazu, dass man das bitte immer abwägen soll, auch ob man wirklich das privat kauft. Das ist eine Entscheidung für die nächsten 10 Jahre.
Genau, aber ich möchte nochmal, also ich bin auch erstmal bei dir. Ich glaube, dass viele, viele Investoren eine Reise durchmachen, die jetzt starten. Zum Beispiel sagen, ich kaufe mir jetzt ein Mehrfamilienhaus für die Ewigkeit, wo ich ein paar tausend Euro Cashflow im Monat aufbauen kann. Das ist wirklich über 2-3 Jahre. Dann freuen sie sich über die Entwicklung, wollen das verkaufen. Aber trotzdem gibt es auch, glaube ich, einige und wir selber auch. Wir machen ja gleich auch noch, freue mich sehr über den nächsten Podcast, den wir aufnehmen. Bewertest du unsere Steuerstrategie? Also ein bisschen Schiss habe ich auch, aber wir gucken mal. Dass viele dann sagen, nee, ich halte das jetzt über 20 Jahre. Und dann ist doch nicht mehr richtig. Wenn ich die jetzt ins Privatvermögen kaufe, habe ich wahrscheinlich vielleicht irgendwie einen steuerlichen Verlust. Kommt auch sehr stark auf die Lage an. Also wenn ich das in der A- oder B-Lage jetzt gerade mache, habe ich vielleicht irgendwie einen steuerlichen Verlust. Aber spätestens in 5 oder in 10 Jahren, wenn ich die richtig entwickelt habe, muss die doch so dick im Plus sein, weil unsere Miete sich ja immer weiterentwickelt, dass es dann schon richtig gewesen wäre, sie in der VV zu haben.
Ja, das ist halt, man kann es ja dann familienintern wiederverkaufen, die Werte heben, wenn es steuerfrei ist nach 10 Jahren, ne? Die Werte heben, eine neue Abschreibungsbemessungsgrundlage haben.
Kommen wir gleich drauf, schaut uns zum Sprechen gleich drüber.
Richtig. Nach 10 Jahren musst du dann halt umstrukturieren.
Also ich bereite mich nur vor aufs Nächste. Wir haben fast alle Immobilien in der VV GmbH.
Du, aber ich kann ja auch die Immobilie erstmal im Privatvermögen kaufen, wenn ich wirklich vorhabe, sie langfristig zu halten, weil da auch mein Herz dran hängt. Ich möchte nicht regelmäßig verkaufen, was auch immer. Und diese steuerlichen Vorteile auch von einer hohen Abschreibung, Sanierungsmaßnahmen und so weiter im Privatvermögen mitnehmen. Und könnte sie ja nach 10 Jahren dann auch in Strukturen überführen, richtig?
Ja.
Ich kann das ja dann auch nachträglich herstellen, solchen Zustand, wenn ich von Anfang an richtig vorgehe. Ne?
Richtig, genau. Und das geht sogar, dass man weitestgehend die Grunderwerbsteuer dann auch sparen kann. Das ist im späteren Fall, darf ich schon Werbung machen für eine spätere Folge?
Wir machen ein paar Videos. Ich glaube, es lohnt sich für jeden, der das hier interessant findet, die nächsten zu schauen. Das wird dann immer noch wilder. Ja?
In der dritten Podcast-Folge von dieser Text in the City Staffel werde ich erklären, wie man mit ganz wenig Grunderwerbsteuer quasi in die eigene Holdingstruktur eine Immobilie verkauft.
Ja.
Okay, fassen wir VV nochmal zusammen. In der VV GmbH bezahle ich nur 15% Steuer, weil ich keine Gewerbesteuer habe. Das aber nur, wenn ich die Immobilien halte. Wenn ich sie handle, muss ich aufpassen, nur 3x pro GmbH.
Nie ganz richtig. Es wird ein 5-Jahres-Zeitraum betrachtet.
Ja.
Das heißt, wenn der abgelaufen ist, kannst du die nächsten 3 Objekte in derselben GmbH wieder handeln.
Okay. das mache ich in die GmbH kaufen, mache ich vor allem dann, wenn ich relativ hohe steuerliche Gewinne erwarte. Mhm. Wenn ich sehe, dass das über Jahre steuerliche Verluste bleiben, ist es privat besser. Gerade wenn ich hohe Sanierungen habe, will ich die möglicherweise privat haben.
Ja.
Und trotzdem, glaube ich, kommen wir immer zu dem Schluss und sagen zu jedem, wenn du jetzt vor der Entscheidung bist, deine erste kleine Wohnung zu kaufen,
ja,
kauf sie auf jeden Fall privat, du brauchst noch keine große Struktur.
Ja, definitiv.
Genau, wenn du aber vorhast, mehr zu machen, musst du dich mit diesen Themen auseinandersetzen und dann merkst du auch relativ schnell in so einem Gespräch, es ist schon noch ein bisschen komplizierter, als hier zahlst du 15% und da zahlst du die normale Einkommensteuer. Mhm. Das muss man wirklich verstehen und wie du immer sagst, jede Immobilie verdient ihre eigene steuerliche Strategie und Entscheidung. Das lohnt sich, diese Themen ernsthaft zu verstehen und zu durchdringen. Da geht es um viele, viele tausend Euro mehr Geld auf dem Konto, wenn man es richtig macht.
Eine weitere Dimension, bevor wir zum nächsten Hack kommen. Achso, und wir machen einen Bonus-Hack. Ne? Also hier steht ein Vantage Roadster, das ist deiner.
Ja.
Ja. Und den fährst du steuerfrei, kann man es behaupten? Oder? Den
setzt ja, du ab. Genau. Also nicht ganz steuerfrei, ich habe die Vorsteuer beim Kauf gezogen, obwohl ich den privat gekauft habe.
Also wir sind sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber jetzt eine Dimension hat das VV-Thema ja noch. Das Geld ist ja dann eben nicht privat auf meinem Konto von der Immobilie, sondern in einer GmbH. Damit kann ich es auch nicht einfach ausgeben und damit in Urlaub fahren.
Richtig, das ist ein sehr guter Punkt. Also das, was in den Strukturen kursiert, das Geld, das darf nicht notwendig sein im Privatvermögen. Also wir packen in die Strukturen Erträge, auf die wir privat nicht angewiesen sind. Davon lebt diese ganze Strukturüberlegung, dass ich sage, ich habe dort Erträge, die bei einem sehr geringen Steuersatz zirkulieren. Und das ist ein Dreisatz, ein einfacher. Wenn ich die Erträge privat hätte, 42%, in der VV GmbH 15%. Das heißt, ich habe 27% mehr über. Und für einen Immobilieninvestor bedeuten 27% mehr, lass das mal im ersten Jahr 10.000 Euro sein, die du mehr Kapital hast. Damit gehe ich zur Bank und kaufe mir eine nächste Eigentumswohnung, weil ich gelernt habe, wie ich die 10.000 Euro hebe. Oder ich kaufe mir den nächsten Straßenzug in Hoyerswerda, also je nachdem, wo man investiert. Ja.
Ja, und das ist der große Hebel auf den Vermögensaufbau. Wie wir wissen, gesparte Steuern, die in der GmbH sind ja pures Eigenkapital. Wenn sie dort weiterarbeiten und verzinst werden, kumuliert sich das über 10, 20, 30 Jahre zu einem sehr viel höheren Vermögen. Was ich dann aber irgendwann logischerweise schon ja rausholen will. Ja. Aber selbst wenn ich es dann ganz normal ausschütte, zahle ich 25% Steuern drauf. Mhm. Ne? Aber der Haufen ist in der Zwischenzeit viel größer geworden.
Genau, und der ist in den meisten Fällen so viel größer geworden, dass selbst unter Abzug dieser 25% mehr Geld im Privatvermögen ankommt bei der Ausschüttung, als ich im selben Zeitraum Privatvermögen aufgebaut hätte. Gibt es Vergleichsrechnungen? Und ich kann das nur bestätigen. Also die großen Sprünge des Vermögenswachstums sind in der VV GmbH entstanden. Ja.
Also es gibt vor allem auch eine Excel, die Stefan gebaut hat, die das vergleicht. Mhm. Wir zeigen die in einem Live-Webinar mit dir, immocation.de/Steuerwebinar. Wir haben mit dir 3 Termine aufgesetzt für ein Live-Webinar, wo wir diese ganzen Themen sehr strukturiert durchgehen. Du machst dann auch Zeichnungen dazu und wir machen die Excel auf und berechnen auch mal ganz genau, also nicht nur VV GmbH, wir gehen durch alle Themen durch, aber vergleichen quasi auch, wie viel Vermögen würde entstehen, wenn ich was in der VV GmbH gemacht hätte versus privat. Ja. Okay, Steuerhack Nummer 2. Die Ehegattenschaukel. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie, weil wir hier in einem Darkroom sitzen, anders einleiten kann, aber ich lasse mal besser sein. Also was ist das, Martin?
Die Ehegattenschaukel. Also eigentlich ist die Ehegattenschaukel ein ganz normaler Immobilienverkauf. Nur, dass zufällig die Immobilie nicht an einen fremden Dritten verkauft wird, sondern an meinen Ehegatten. Das heißt, wenn jetzt jemand fragt, ist das überhaupt erlaubt? Natürlich, wer will mir das verbieten? Ne? Kann genauso mit meinem Ehegatten Geschäfte machen, wie ich mit jedem Fremden auf der Straße Geschäfte machen kann. Das Besondere ist, hier entsteht keine Grunderwerbsteuer. Und das macht die Ehegattenschaukel super attraktiv. Wir hatten gerade den Fall, dass die Immobilie, du sagtest so nach 5, 6 Jahren, hat einen Cashflow erhöht, aber auch der steuerliche Überschuss wird höher und höher. Und vielleicht hat sich doch der Wert der Immobilie mal einen ganz schönen Sprung entwickelt. Und wenn ich jetzt nach 10 Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen kann, sollte ich das auch machen. Aber grunderwerbsteuerfrei an meinen Ehegatten, denn der hat dann auf den höheren Kaufpreis wieder eine neue Abschreibung.
Der muss dann ja aber die Immobilie bezahlen.
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich bin wirklich dafür, dass der Ehegatte die Immobilie bezahlt, dass er ein Bankdarlehen aufnimmt und dem verkaufenden Ehegatten die Immobilie tatsächlich in Geld vergütet, weil das eine wunderschöne Methode ist, steuerfreie Liquidität in die Familienkasse zu spülen und eröffnet natürlich dann Möglichkeiten von weiteren Investments. Es wäre aber auch.
Aber es ist eine echte Nachbeleihung, muss man auch sagen. Ne? Also, richtig. Wenn ich eine Immobilie gekauft habe für 50.000 Euro, ich habe ein bisschen was getilgt, dann gehe ich zur Bank, die ist jetzt 100 wert, sagen wir. Mhm. Dann nehme ich neue Schulden auf, die ich auch wieder abbezahlen muss.
Richtig. Aber man hat 100.000 Cash.
Ja.
Das EK, was man vielleicht fürs erste Mehrfamilienhaus dann braucht.
Ja.
Ne?
Also, vielleicht 60, 70 in dem Fall, aber ja.
Genau. Was man allerdings auch machen kann, wäre ein sogenanntes Verkäuferdarlehen. Das heißt, der Ehegatte verkauft und der andere schuldet halt das Geld. Dann hat man trotzdem die höhere Bemessungsgrundlage für die Abschreibung. Also der hohe Kaufpreis gilt dann auch wirklich als Kaufpreis. So, und jetzt kann man sich über das Verkäuferdarlehen auch Zinsen zahlen. Und je nachdem, wie die Darlehenskonstellation ist oder Darlehenskonditionen, ist das halt ein besichertes Darlehen oder ein unbesichertes Darlehen. Bei sehr hohen Zinsen, die hier sogar sinnvoll wären, also eher einem unbesicherten Darlehen, da machen wir 10% Zinsen.
Weil es fremdüblich sein muss?
Genau, es muss fremdüblich sein und fremdüblich bedeutet ja nicht, es muss zwingend ein Immobiliendarlehen mit 3,5% Zinsen sein, sondern die Konditionen müssen zum Zins passen. Mhm. Und wenn ich ein endfälliges Verbraucherdarlehen mache, ähnlich einem Dispo-Kredit, dann wären halt 10% Zinsen fremdüblich. Gibt es auch Portale, wo man das mal schnell gegenprüfen kann und dann damit seine Fremdübigkeit auch dokumentieren kann. So, und jetzt haben wir einen riesen Vorteil. Und ich muss das nochmal jetzt ganz klar sagen, weil das viele nicht glauben. Wenn ich wirklich es geschafft habe, das Darlehen fremdüblich auszugestalten, weil ich die Konditionen verglichen habe, ne, und das auch so von den, also Zinsen und Konditionen halt dem entspricht, was Fremde oder Dritte untereinander ausgemacht hätten für so ein Darlehen, dann ist der die Zinsen bekommt, in der sogenannten Abgeltungssteuer. Das heißt, er hat nur 25% Steuersatz auf die Zinsen. Der allerdings die Zinsen bezahlt, kann die im Rahmen der Vermietungseinkünfte geltend machen. Und die werden in der Regel mit den 42%, also bei Gutverdienern im Spitzensteuersatz mit angesetzt. Und deshalb ist es total krass, wenn ich jetzt ein Tausender Zinsen, oder 10.000 Euro Zinsen bezahle, sorgt es bei mir für eine Steuersparnis von 4.200.
Unfassbar.
Und bei dir für 2.500 Nachzahlung. Und da hat man durch das Geld hin und her tauschen innerhalb der Familie quasi einen kleinen Familienurlaub bezahlt für 1.700 Euro.
Haben wir jetzt geheiratet?
Lass uns mal. Nee, ich möchte ihn gerade wieder heiraten.
Ja, bitte.
Traditionell einmal
ich will mich da also nicht.
Einmal im Jahr heirate ich den Martin. Also ich kaufe die Immobilie für 500.000 Euro. Ich kaufe die alleine, obwohl wir am Ende vielleicht auch alles zusammen machen. Dafür kaufst du die nächste. Ne?
Ja.
Und nach 10 Jahren, wir haben ein bisschen Geld investiert in die Immobilie. Nach 10 Jahren ist die deutlich mehr Geld wert, weil wir haben die Mieten gesteigert, wir haben Balkone dran gebaut. Wir haben, ne, das ist eine andere Immobilie. Ja. Die ist jetzt 1 Million Euro wert. So, ist jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, dass sowas möglich ist. Ne? Ja. Haben wir ganz oft erzählt, die Geschichten, wie eine Immobilie in 10 Jahren den Wert verdoppelt. Jetzt verkaufe ich nach 10 Jahren dir die Immobilie für 1 Million Euro. Jetzt passieren mehrere Dinge. Das eine ist, du hast eine Immobilie, bei der die Abschreibungsgrundlage neu zu zählen beginnt, weil du hast sie gerade gekauft und auf diese 1 Million Euro, also den Gebäudeanteil darauf aufsetzt. Dadurch steigt die Abschreibung im absoluten Wert. Das heißt, wir beide in unserer gemeinsamen Ehekasse haben jetzt schon mal viel mehr Geld übrig, weil für dieselbe Immobilie mehr von der Steuer abgesetzt werden kann. Du verzichtest jetzt darauf, die 1 Million dir von der Bank zu leihen. Das könntest du tun. Das wäre ein ganz normaler Immobilienkauf, auch anders als eine Nachbeleihung. Bei Nachbeleihung wird eher kritischer hingeguckt, warum geben wir für dieselbe Immobilie jetzt einfach mehr Geld raus. Du würdest einfach eine Immobilie für 1 Million kaufen, würdest sagen, guck mal, die ist das wert, gib mir mal 1 Million. Das ist viel einfacher. Ne?
Ja.
Machst du nicht, weil wir wollen es miteinander quasi lösen. Du schuldest mir jetzt 1 Million Euro. Das machen wir als Verkäuferdarlehen. Die leihe ich dir. Dafür bekomme ich jetzt 10% Zinsen, weil das ist endfällig unbesichert. Das ist wahrscheinlich sogar eher noch wenig 10%. Kann man mal versuchen, sich 1 Million Euro ohne Sicherheit endfällig irgendwo zu leihen. Ne?
Ja.
Jetzt schuldest du mir jedes Jahr 100.000 Euro Zinsen und mit denen machen wir genau dieses Spiel. Ich setze diese 100.000 Euro in der Steuer an mit 25% Abgeltungssteuer, die ich quasi zahle. Du setzt sie aber als Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung mit 42% ab. Wir beide zusammen haben 17.000 Euro mehr netto auf dem Konto, alleine aus diesem Zinsgeschäft. Jedes Jahr, ohne dass sonst irgendwas sich geändert hat. Ne? also um so viel Geld geht es im Zweifelsfall bei einer einzigen Immobilie. Ne?
Und eine Immobilie für eine Million ist jetzt keine Seltenheit, ja.
Nein.
Und was man aber noch vielleicht dazu sagen muss, es muss nicht entweder oder. Nee, ja. Ich kann auch zur Bank gehen, was sie mir noch zum guten Zins geben, vielleicht 60% davon. Ja, und dann mache ich dieses Verkäuferdarlehen nur mit 400.000, dann hat man Liquidität und hat trotzdem einen guten steuerlichen Vorteil.
Wie man möchte.
Der Effekt ist ja wirklich krass, weil ich 10% Zinsen dann einfach absetzen kann.
Ja.
Aber das ist halt fremdüblich, wenn es unbesichert ist.
Richtig. Und jetzt werden sich vielleicht manche fragen auch, wie geht das überhaupt? Das Finanzamt wird doch gar nicht zulassen, dass ich diese hohen Verluste erziele. Und da gibt es ein BMF-Schreiben, also wo es quasi das Finanzministerium die ganzen Finanzbeamten anweist, nach den Kriterien musst du prüfen, ob jemand eine Einkommenserzielungsabsicht hat. Und das BMF-Schreiben sagt im Grunde genommen, dass nur bei 4 Fällen die Einkommenserzielungsabsicht überhaupt in Frage gestellt werden kann. Das ist zum Beispiel, wenn ich lange Leerstand habe, wenn ich irgendein Sondermietmodell mache, wenn es eine Ferienwohnung ist, die ich auch selber nutze im Sommer, oder wenn es eine Immobilie ist, die sehr günstig an eine Angehörige vermietet wird unter diesen 67%. Das heißt, hohe Zinsen oder eine hohe Abschreibung sind überhaupt gar kein Kriterium für die Einkommenserzielungsabsicht. Ist auch logisch, sonst wäre jede Denkmalabschreibung ja völlig für die Katz, wenn ich dann ein Denkmalobjekt saniere und das Finanzamt mir die Einkommenserzielungsabsicht streicht, weil ich 9% Abschreibung habe.
Ja.
Und von daher kann ich so tatsächlich ganz wundervolle Verluste erzielen und trotzdem einen hohen Cashflow haben. Ne?
Der Unterschied, dass ich quasi dieses 10% Darlehen auf der einen Seite absetze und nur und mit 42% versteuere und auf der anderen Seite nur 25%, das nennt man Steuersatzgefälle?
Ja, ich weiß nicht, ob das ein eingetragener Rechtsbegriff ist, aber ich sage Steuersatzgefälle. Es gibt ja viele im Steuerrecht.
Ja, der hat unser Professor Eisinger früher auch schon benutzt das Wort, in der Uni bei den Vorlesungen. Steuersatzgefälle.
Ich glaube schon. Gewerbesteuerliches Schachtelprivileg.
Ja,
ja. Ja. Sie alle noch drauf.
Das Schöne bei diesen Steuersatzgefällen ist, wenn man die so ein bisschen identifiziert hat, was da auch im privaten Bereich schon möglich ist, kann man ja das Geld immer dorthin verschieben oder die Erträge dorthin verschieben, wo der Steuersatz halt sehr niedrig ist. Ja. Wie bei unserem nächsten Steuerhack, das haben wir jetzt so anteilig mit besprochen, einfach ein Angehörigendarlehen anstatt Eigenkapital zu verwenden.
Ne? Lass mich doch, wir beide sind verheiratet. Du möchtest jetzt gerade eine Immobilie kaufen. Du brauchst für die Immobilie 100.000 Euro Eigenkapital.
Keine Kohle, wie immer.
So, selbst wenn du sie hast.
Richtig.
Ne? Wir beide sind ein gutes Team. Wir haben vor, langfristig zusammen zu bleiben. Jetzt leihe ich dir die 100.000 Euro. Ja. Das klingt erstmal total absurd. Warum solltest du das machen? Du hast das Geld ja theoretisch selber. Warum machen wir das?
Also erstmal haben wir steuerlich eine sogenannte Finanzierungsfreiheit. Das Finanzamt kann dich nie verpflichten, eigenes Geld zu nehmen.
Ja, natürlich.
Deshalb ist das völlig legitim.
Ja.
Und ich möchte das gern haben. Natürlich machst du einen richtigen Knebelvertrag mit mir, weil ich dir keine Sicherheiten gebe.
Ja, weil du wie immer, du weigerst dich ständig, mir Sicherheiten zu geben. Ich bin schon nicht ganz sicher bei dir. Ja.
Richtig.
Ja.
Also zahle ich dir wieder die 10, vielleicht sogar 12%.
Ja.
Machen wir mal mit 12%. Die überweise ich dir jetzt jährlich im Dezember.
Ja.
Kriegst du auf deine 100.000 Euro 12%, also 12.000 Euro Zinsen.
Ja.
Du zahlst 25% Steuern darauf, also 3.000 Euro. Mhm. Da hätten wir rein theoretisch noch den Sparerpauschbetrag, den kann man noch abziehen, die 2.000 Euro. Den sollte man immer mindestens nutzen als Ehegatten. Man hat ja Kapitaleinkünfte quasi in Höhe von 2.000 Euro steuerfrei. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast den noch nie genutzt, weil deine Aktien halt nicht so performen. Ne, dann hast du 10.000 Euro mal 25%, 2.500 Euro Steuern.
Mhm.
Und ich setze die 12.000 Euro, die muss ich jetzt nicht kürzen um die 2.000 Euro, setze die 12.000 Euro Zinsen, die Stierzahle bei 42% ab. So, wie viel wird das ungefähr sein?
5.000 Euro.
Ja, genau, knapp 5.000 Euro. Mhm. Ne.
Okay, also Delta ist wieder, ich zahle 2.000, na was zahle ich doch? 2.500 Euro Steuern,
ja.
Ne? Du sparst 5.000 Euro Steuern, dann haben wir 2.500 Euro gespart, jedes Jahr.
Also genau.
Und mit dem Eigenkapital, das wir jetzt eingesetzt haben, 2.500 Euro im Jahr gespart.
Richtig, und ob die
netto
100.000 Euro bei mir in der Familienkasse fehlen oder auf deiner Seite, die sind halt im Objekt drin, aber das macht einen riesen Unterschied.
Und es verliert ja auch keiner was, weil würden wir uns irgendwann trennen, dann würdest du mehr das Geld schulden. Ne? Also ich habe nichts verloren dadurch, dass ich das mache.
Und hättest du doch in echt machen können, würde man deine Frau da auch Immobilien gekauft, hättest du das Eigenkapital leihen können.
Meine Frau kauft jetzt gerade 2 Wohnungen und da werde ich das ganz genauso machen. Ja, da leihe ich ihr dieses Geld und wir setzen das dann gemeinsam entsprechend von der Steuer.
Also genau.
Eine kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Podcast. Wenn du Unternehmer oder im Marketing tätig bist und an Finanzen interessierte Menschen, private Immobilieninvestorinnen und Investoren für dich eine interessante Zielgruppe sind, dann ist das hier möglicherweise jetzt sehr wichtig für dich. Im Oktober findet das nächste Mal das Immocation Festival statt. Die größte Immobilien-Content-Party des Jahres, das größte Event für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. Und wir haben jetzt gerade mit der Vergabe der Plätze für den Ausstellerbereich gestartet. Ein Stand auf dem Festival ist für dich die Möglichkeit, dich und dein Unternehmen über 2 Tage mehreren tausend Immobilieninvestoren zu präsentieren und Menschen für dein Produkt und deine Dienstleistung zu begeistern. Insbesondere die begehrten Plätze waren logischerweise die letzten Male sehr schnell weg. Es lohnt sich also schnell zu sein, wenn das für dich interessant ist. Alle weiteren Informationen findest du auf immocation.de/festival. Dort einfach auf den Button Aussteller werden klicken. Wir melden uns dann bei dir und führen ein Gespräch, um gemeinsam herauszufinden, ob du mit deinem Produkt zum Festival passt und ob das Festival zu dir passt. Wir freuen uns auf dich und weiter mit dem Podcast.
Schlechte Nachricht, er ist schon verheiratet, Martin.
Ja.
Träume zerschlagen.
Ich habe die Genehmigung, dass ich darf, wenn ich in diesem
einmal im Jahr
darf, wenn ich in diesem beschlossenen Darkroom mit Martin bin, darf ich.
Was ich an diesen Modellen übrigens sehr gut finde, wir haben ja alle auch einiges zu tun, einen Job, viel um die Ohren, das sind Modelle, da reichst du das Darlehen aus und machst einmal einen Dauerauftrag. Und dann ist es so ein repetitierendes Modell, wo du permanent den Steuervorteil hast, ohne permanent nachjustieren zu müssen. Ja. Und was dann auch noch ein großer Bonus ist, Vermietungsverluste kann man bei einer Immobilie ab dem 2. Haltejahr, also wenn ich jetzt einen 25. Immobilie kaufe, kann ich ab 26 den Verlust in meiner Lohnsteuer prognostizieren. Und wenn ich weiß, es kommt ein Verlust von 12.000 Euro raus, dann gebe ich das im Rahmen des sogenannten Lohnsteuerermäßigungsantrags meinem Arbeitgeber. Also übers Finanzamt zieht der Arbeitgeber die Daten und berechnet meine laufende Lohnsteuer unterjährig so, als hätte ich ein um 12.000 geringeres Einkommen. Aber ich habe natürlich immer noch das gleiche Brutto, habe aber auf 12.000 Euro weniger Lohnsteuer.
Was ein großer Liquiditätsvorteil ist, weil ich das Geld gar nicht erst abgebe, sondern direkt auf dem Konto behalte. Ne?
Wenn ich dann noch Bitcoin davon kaufe, ist bestimmt eine gute
Idee. Ich möchte nur ganz kurz, weil du es eingangs mit so einem Zwinkern gesagt hast, ob ich das ja wirklich immer ernst meine mit dem Stundenlohn. Ne? Wir haben ja gerade über eine einzige Aktion, Haus, also jetzt klar, man fängt immer klein an, aber wenn man dann irgendwann mal 100.000 Euro Eigenkapital für ein größeres Objekt irgendwo einbringt oder auch für Sanierung oder für was auch immer, das kann ich ja für alles machen, ne? Die Aktion gerade hat uns 2.500 Euro im Jahr, also in 10 Jahren 25.000 Euro gespart. Das Ganze aufzusetzen dauert keine halbe Stunde. Ja. Das ist 50.000 Euro Stundenlohn, so eine Aktion. So, das meine ich immer damit. Ja, solche Dinge muss man verstehen und machen. Ansonsten lässt man unendlich viel Geld liegen und man sieht es nicht mal mehr, weil man es nicht kapiert.
Ja. Ich glaube, das länger dauert als eine halbe Stunde. Aber ja.
Das Darlehen aufzusetzen.
Naja, klar.
Das aber du Video hast auch hat jetzt 20 Minuten gehört, jetzt brauchst du 10 Minuten.
Mit 30.000 Euro Stundenlohn sind wir auch noch fein.
Ja, wollte ich gerade auch sagen. Wichtiger Hinweis, die ganze Nummer, also auch Egan sagt, das funktioniert nur, wenn ich die Immobilie vermiete. Ich kann das nicht fürs Eigenheim machen.
Genau.
Muss man aufpassen, logischerweise, weil sonst kann ich die Schuldzinsen nicht absetzen.
Richtig.
Genau. Das war quasi Steuer Nummer 3. Jetzt kommt, wollen wir schon den Aston Martin Bonus? Nee, erst Nummer 4. Verkaufen statt vererben. Oder wie vererbe ich grundsätzlich?
Ja.
Wie spare ich Erbschaftssteuer? Ist eigentlich die Frage.
Also grundsätzlich vererbe ich gar nicht, weil Erbe hat die Voraussetzung, dass jemand stirbt. Und wenn jemand stirbt, sollten die Messen schon gelesen sein, also sollte das Vermögen schon übertragen worden sein. Wenn jemand stirbt, entstehen meistens Erbengemeinschaften. Und in meiner Tätigkeit hier als Steuerberater, wo ich früher mal Erbengemeinschaften beraten habe, habe ich festgestellt, dass Erbengemeinschaften weder den Erhalt des Vermögens noch den Familienfrieden fördern. Ich empfehle daher jedem nicht, man macht sich das immer sehr einfach, man sagt, alle sollen alles erben. Dann wird es quasi, dann wird es drauf ankommen gelassen, dass man nicht stirbt und alle können sich dann an dieser großen Wolke, die eigentlich auf Auseinandersetzung angelegt ist, genannt Erbengemeinschaft, müssen sich dann dort bedienen und irgendwie einig werden. Und in vielen Familien ist es ja so, dass gar nicht jeder Lust auf Immobilien hat. Also ich schicke meine Teilnehmer nach Hause und die kommen dann, also nach Hause meine ich zur Familie, fragt mal, wer überhaupt sich kümmern möchte. Und dann kommen die etwas niedergeschlagen zurück und sagen, ja, einer könnte sich oder eine könnte sich vorstellen, sich um die Immobilien zu kümmern. Man merkt es dann schon an. Und dann haben wir ein Riesenproblem, nämlich wenn sich einer kümmert und die anderen beiden halten die Hand mit auf, wenn es drei Kinder sind, dann entwickelt sich so eine Art Sozialismus und das zeigt ja die Geschichte, dass das nicht lange gut geht.
Einer arbeitet, alle profitieren,
richtig.
Ist zwangsweise unfair irgendwann.
Richtig. Und deshalb bin ich immer der Meinung, auch innerhalb der Familie, man kann in ganz, ganz vielen Fällen eine Erbschaftssteuer vermeiden und das Vermögen passgerecht aufteilen, indem man einfach die Immobilien verkauft. Ähnlich wie bei der Ehegattenschaukel. Eine völlig abgenutzte Immobilie, also oder abgeschriebene Immobilie, die schon seit drei Generationen, von Generation zu Generation weitervererbt wird, die hat keine Abschreibung mehr. Und wenn ich die wieder vererbe oder verschenke, hat die immer noch keine Abschreibung, weil bei Erbschaften und Schenkungen lebt diese Abschreibung nicht wieder auf. Nehmen wir mal an, die ist 1 Million wert und ich verkaufe die an meine Kinder. Dann haben die auf die 1 Million Immobilie vielleicht eine Abschreibung, wenn man den Gebäudeanteil mit 80% ansetzt und darauf 2% Abschreibung berechnet, ist das eine Abschreibung von 16.000 Euro pro Jahr. Mal 42% kommt man ungefähr auf 7.600 Euro. Berechnet auf 50 Jahre, also nehmen wir mal an, das Kind hat die Immobilie jetzt auch 50 Jahre und behält die einfach, sind das 300.000 Euro Steuerersparnis, nur weil man initial verkauft hat und nicht geerbt. Das muss man sich mal überlegen. Also viele haben ja am Ende nicht mal, am Ende des Lebens, ganz viele Leute keine 300.000 Euro Erspartes über. Und weil man an der Stelle eine Immobilie verkauft hat, statt sie zu vererben, hat man 300.000 Euro Steuern gespart alleine. Das ist für mich zwar auf einen sehr langen Zeitraum eine unglaublich große Zahl, die man aus einer richtigen Handlung macht. Und ob ich eine Immobilie im Wert von 1 Million vererbe oder ob ich sie verkaufe, das macht erstmal meinen erbschaftssteuerlichen Status nicht besser oder schlechter. Vererbe ich eine Immobilie von 1 Million, unterliegt diese 1 Million der Erbschaftssteuer. Kaufe ich die ab und zahle 1 Million oder habe ein Verkäuferdarlehen von 1 Million, dann wird auch im Todesfall jetzt diese 1 Million ja auf die nächste Generation übertragen.
Weil dann quasi, wenn der Darlehensgeber verstirbt, ja, wirkt das wie eine Erbschaft.
Richtig, weil eine Forderung ist ja auch übertragen wird. Also der erbschaftssteuerliche Status verschlechtert sich gar nicht, aber man hat letzten Endes Einkommensteuer gespart. Und jetzt kommen wir noch in eine andere Dimension, eine Immobilie gut aufzuteilen zwischen.
Ich möchte den Punkt nochmal machen. Es würde quasi im Todesfall, lass uns sagen, ganz blöde Konstellation, man macht das und dann was, 5 Jahre später verstirbt derjenige, der die Immobilie verkauft hat, ne? Würde quasi trotzdem 1 Million Euro Vermögen übergehen. Darauf würde derselbe Erbschaftssteuerbetrag an sich erstmal fällig werden. Ja. Aber was erhalten bleiben würde, ist die 16.000 Euro Abschreibung, die 300.000 Euro über die nächsten 50 Jahre, die komplett verloren wären, hätte man das nicht gemacht. Alleine dafür macht es quasi Sinn. Ne?
Richtig. Und nehmen wir mal an, das sind 3 Kinder. Da fällt ja bei 1 Million gar keine Erbschaftssteuer an. Ne? Mhm. Jedes Kind hat 400.000 Euro Freibetrag, wir hätten 1,2 Millionen. Aber die Immobilie, die auf alle 3 Kinder vererbt wird, das Erbengemeinschaft, das geht schief in 90% der Fälle.
Ja, super Einkaufsquelle für Immobilien, weil die ständig verstritten sind,
richtig,
und sich auf nichts mehr einigen können.
Richtig, ich kenne Investoren, die freuen sich, wenn die so Kontakt zu einer Erbengemeinschaft kriegen, dann sammeln die in der dritten Generation dann die 15 Leute beim Notar zusammen, die haben einen großen Wunsch, dass sie sich dort das letzte Mal im Leben sehen und schreiben alles super günstiger Immobilienkauf.
Kennst du solche Investoren oder bist du selber?
Nee. ja. So, auf jeden Fall, in dem Moment, wo die Immobilie schon beim künftigen Besitzer ist, der sich auch wirklich drum kümmern will, der das Risiko auf sich nimmt, aber auch die Opportunitäten dann daraus gewinnen kann, ist die Immobilie erstmal, sag ich mal, sicher bei dem, wo sie sein soll. Und jetzt erbt die Erbengemeinschaft eine Forderung gegen den. Also 3 Kinder, 1 Million Forderung vom Elternteil, was verstirbt, kriegt jeder 333.000 Euro Forderung. Und dann kann ich mir überlegen, zahle ich meine Geschwister aus? Gibt es eine Darlehensregelung? Die Immobilie ist erstmal sicher und muss nicht durch 3 geteilt werden. Und so gibt es zig Fälle in unserem vierten Fall, den ich hier vorbereitet habe, geht es um 21 Millionen Immobilienvermögen, den wir dann in einem der nächsten Podcasts machen. Und da wollte ich gerne noch zeigen, wie man auch diese 21 Millionen ohne Erbschaftssteuer die nächsten drei Kinder kriegen kann, wenn man sich rechtzeitig Gedanken macht und es nicht einfach dem Erbe überlässt oder dem Sterben überlässt.
Ich glaube, der größte und wichtigste Tipp bei dem Thema ist, dass man das frühzeitig ansprechen muss und moderieren muss mit allen Beteiligten. Ja. Das ist wahrscheinlich der größte Knackpunkt.
Genau.
Also das eine ist zu wissen, was man tut, aber das andere ist dann, glaube ich, in diesem sehr sensiblen Thema alle auf eine Seite zu bekommen.
Richtig.
Ja. Okay, das war Nummer 4. Jetzt kommen wir gleich zu Hack Nummer 5. Aber vorher, jetzt machen wir den Bonus hier. Also Martin, warum Aston Martin und nicht Porsche?
Also erstmal, du fährst dieses Auto exakt so, wie es da steht. Ne? Ein wunderschönes Cabrio.
Also erstmal Aston Martin, weil dort mein Name hin drauf steht. Zweitens identifiziere ich mich eher mit dem James Bond anstatt mit einem Porsche-Fahrer. Man sieht es auch häufig, dass ich von so Bond-Girls umringt
bin. Ja, okay, verstehe. Ja. Ja.
Und wenn ihr übrigens ergänzend dazu, habe ich mir noch die Walter PPQ, also eine Version der Waffe von James Bond noch gekauft dazu.
Hast du die hinten quasi eben, wenn man den Kofferraumdeckel hochmacht, dass die da so drin ist?
Die schießt automatisch, wenn ich einen bestimmten Knopf drücke, auf die Leute hinter mir und vor mir.
Aber jetzt mal Spaß beiseite. Du fährst dieses wunderschöne Auto. Ja. Eine Möglichkeit, so ein Auto zu fahren, ist, keine Ahnung, als Firmenwagen leasen, glaube ich so. Das ist das, was man in großen Konzernen dann irgendwie oft wahrnimmt und dann wird irgendwie ein geldwerter Vorteil versteuert und so weiter und so fort, weil man den natürlich auch mal privat fahren will. Oder ich kaufe den einfach nur privat aus dem versteuerten Netto und mehr mache ich damit nicht so. Aber wie machst du es? Wie kann man es so machen, dass das Auto möglichst steuerlich günstig für einen ist?
Also erstmal habe ich den privat gekauft, habe den relativ günstig geschossen, habe so einen Preisdrop mitgenommen, weil das neue Modell dann kam. Und ich habe den, wie gesagt, als Privatperson gekauft. Und ich mache mal ein ganz leichtes Beispiel. Wir waren ja gestern Abend zusammen essen. In meinem unendlichen Großmut habe ich euch eingeladen. Hätte ich meine Firmenkreditkarte nicht dabei gehabt, hätte ich das aus meinem privaten Cash bezahlt. Und wäre heute früh zu mir hier ins Sekretariat gegangen und hätte gesagt, ich möchte bitte diese privaten Kosten erstattet bekommen. Da sind wir uns alle einig. Also ich hätte gerne diese dienstlichen Kosten, die ich privat erstattet bekomme. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da brauche ich keine Vertragsgrundlage. Das ist einfach Usus, oder? Dass man sagt, wenn ich für meine Firma ein Geld ausgebe oder was auslege, kriege ich das erstattet.
Genau.
So auf dieser Grundlage habe ich das Auto privat gekauft und jetzt berechne ich, was mich ein einziger Kilometer kostet. Und das ist keine schwere Berechnung, ich nehme einfach die Abschreibung hin, weil auch der Wertverzehr des Autos fließt in diese Berechnungsgrundlage mit ein.
Also da fließt quasi erstmal, was braucht das an Sprit, was kostet Wartung pro 1000 Kilometer, das kann man ja alles in Tabellen herleiten und dann eben ein Wertverlust. Du gehst hin, sagst, das Auto hat gekostet Betrag X, ja. Nehmen wir mal einfach nur vereinfacht 100.000 Euro, ist ja egal. Ja. Und jetzt darfst du quasi eine Restnutzungsdauer für dieses Auto zugrunde legen. Genau. Wie lang ist das dann bei einem Auto?
Beim Neuwagen 6 oder 7 Jahre. Das ist etwas Geschmackssache. Ja.
Okay. Und das darf ich jetzt als kalkulatorischen Wertverlust mit einbeziehen?
Richtig. Also Steuern, Versicherung, Benzin, Werkstatt.
Ja, genau.
Was sagst du? Und das muss ich ohne herleiten. Das sind tatsächliche Kosten, die mir entstanden sind.
Und das rechnest du jetzt alles runter auf quasi, dann schreibst du deine jährlichen Kilometer darunter und dann weißt du, was das pro Kilometer gekostet hat. Ja. Was kommt jetzt da raus? Da kommt jetzt mehr raus als 30 Cent, ne? Was man jetzt erstmal im Kopf hätte, was man so.
Um die 2,80
Euro. 2,80
Euro,
echt? Ja. Wir haben das für mein Auto auch mal ermittelt, da sind wir nur auf 1,50 Euro gekommen.
Du fährst zu günstige Autos.
Nein, ich bin auch nicht so viel gefahren und je weniger Kilometer du fährst,
der Wertverlust ja gleich bei
ähnlich. Hast du trotzdem die hohe Abschreibung drin.
Ja. 2,80 Euro. So, jetzt würde ich dir entgegenhalten. Okay, jetzt erklärst du mir, die Firma darf dir jetzt 2,80 Euro pro Kilometer erstatten. Mhm. Nett quasi. Das ist jetzt beim Unternehmen ist das eine Betriebsausgabe, ist okay. Bei dir privat kommt es rein. Musst du das versteuern?
Nein.
Okay.
Denn es ist eine reine Kostenerstattung.
Ja.
Ich bin außerhalb.
Du machst keinen Gewinn damit?
Ich bin außerhalb der Einkünfte.
Ja.
Auch keine Einkunftserzielungsabsicht, weil ich nur meine, also wenn
nur
ich den
Kosten.
Bewirtungsbeleg abgebe und erstattet bekomme. Muss auch nicht
besteuern. Weil du ja nur Kosten dir erstatten lässt. So, aber jetzt fährst du halt auch ein Auto, das dich 2,80 Euro pro Kilometer kostet. Das ist einfach arschviel Geld. Also ist ja trotzdem jetzt nicht clever wirtschaftlich.
Ja, muss ja auch was repräsentieren. Also ich würde nicht mit ihm essen gehen, wenn es im Golf kommen würde.
Aber jetzt kommt ja, glaube ich, noch der entscheidende Punkt. Irgendwann darfst du dieses Auto auch wieder verkaufen.
Richtig.
Was passiert da? Lass mal sagen, du bist da 7 Jahre gefahren. Es ist auf 0 Euro abgeschrieben, vollständig. Es hat in den Büchern keinen Wert mehr. Was passiert jetzt?
ich kann es steuerfrei verkaufen, weil es Privatvermögen ist. Ich habe nie einen Cent Gewinn damit erzielt.
Ja.
Und gerade bei wertstabilen Autos würde das bedeuten, also nehmen wir mal an, die 100.000, die du gemacht hast, dass ich es zu diesem Preis noch verkaufen kann. Wird wahrscheinlich so nicht passieren. Ja. Aber nehmen wir mal an, das ist wirklich noch 100.000 wert. Dann hat mir meine GmbH das komplette Auto bezahlt über diese 7 Jahre.
Ja.
Und am Ende bekomme ich 100.000 Euro steuerfreie Liquidität ins Privatvermögen, wenn ich es wieder verkaufe.
Weil du darfst den vollen Verkaufspreis steuerfrei behalten. Du musst also nicht quasi die Differenz aus Verkaufspreis und abgeschriebenem Buchwert versteuern.
Genau.
Geht aber nur für jeden, der eine GmbH hat.
Richtig. Wenn ich, also im Grunde genommen geht es auch, dass ich diese Kosten weitergebe an mein Einzelunternehmen oder Personengesellschaften. Aber wenn ich dort mehr als 50% dienstlich fahre, wird das Auto zu Betriebsvermögen. Mhm. Und Betriebsvermögen bedeutet, ich muss entweder ein Fahrtenbuch führen oder die 1%-Regelung anwenden. Und das wäre der Super-GAU. Deswegen an die GmbHs weiterbrechen, ich habe ja mehrere. Und jetzt kann ich auch, ich komme ungefähr auf irgendwas zwischen 90% und 95% der Fahrten, die ich dienstlich zurücklege. Und wenn ich zu euch nach München komme das nächste Mal, 500 Kilometer hin, 500 Kilometer zurück, 1000 Kilometer. Und dann schreibe ich eine Rechnung an meine GmbH. Liebe GmbH, ich bin für dich 1000 Kilometer nach München gefahren, um Text in the City zu drehen. Bitte erstatte mir 2.800 Euro.
Ja. Während deine realen Kosten, wenn man quasi den nicht existierenden, nur buchhalterischen Wertverlust mal rausnimmt, deutlich niedriger sind. Also mit dieser Fahrt verdienst du Geld.
Hm? Wenn man so will, ja. Das Konzept, es sollte uns eigentlich allen bekannt vorkommen. Ich kaufe ein Wirtschaftsgut, was wertstabil ist oder vielleicht sogar mehr wert ist irgendwann, im besten Fall. Und also gerade wenn das Verbrennerverbot kommt, die Autos werden eben bestimmt aus der Hand gerissen. Aber
kann man eine Ehegattenschaukel mit Fahrzeugen machen?
Ja.
Wenn also, du das Auto liebgewonnen hast und behalten möchtest, kannst du es nach 7 Jahren deiner Frau verkaufen?
Es muss ja nicht mal die Frau sein, weil hier ja keine Grunderwerbsteuer entsteht. Ich kann es an irgendwen verkaufen und dann überlässt der halt das Fahrzeug, damit ich damit für meine GmbH fahren kann. Und wenn dann die Nutzungsdauer nur noch 4 Jahre ist, ist ja gebraucht, schreibe ich die 80.000 Euro dann halt auf 4 ab, habe wieder meine 20.000 Euro Abschreibung pro Jahr.
Also wenn ich eine GmbH habe, weil ich eine vermögensverwaltende GmbH habe, eine Holding, was auch immer habe, dann kann ich das machen. Ne? Ich muss also nicht ein riesengroßes Unternehmen haben. Das geht auch mit einer kleinen GmbH, die 3 Immobilien hat. Wenn ich sowieso die regelmäßig besuche, ist das eine tolle Gelegenheit, mir ein schönes, wertstabiles Auto, einen Sportwagen, was auch immer, privat zu kaufen und auf diese Art und Weise sehr, sehr steueroptimiert quasi zu fahren.
Die wesentliche Steueroptimierung haben wir noch gar nicht besprochen.
Ja.
Denn ich bin zwar einkommensteuerlich außerhalb der Einkünfte, weil ich keinen Gewinn erziele, aber für Zwecke der Umsatzsteuer reicht es, Einnahmen zu erzielen. Also die Definition der Unternehmereigenschaft bei der Umsatzsteuer ist eine andere als die Einkünfteeigenschaft bei der Einkommensteuer. Und da ich ja Einnahmen erziele, indem ich diese Istkosten weiter berechne an meine GmbH, darf ich sogar aus dem Kauf, und das verstehen jetzt also bestimmt 70% der Leute, nee, als Privatperson kann ich die Vorsteuer ziehen, weil die Umsatzsteuer, die hängt nie an einem Unternehmen oder an einer GmbH, an einer Rechtsform, die hängt immer daran, erziele ich damit umsatzsteuerpflichtige Umsätze. Mhm. Als Vermieter machen wir das nie, weil Vermietung an natürliche Personen, an normale Wohnungsmieter ist umsatzsteuerfrei, steht im Gesetz. Aber für die Überlassung von Kfz gibt es keine Steuerbefreiung, das ist steuerpflichtig. Und damit habe ich aus dem Kauf die Vorsteuer gezogen.
Also du musst das mit Mehrwertsteuer kaufen, das Auto.
Es war ein Neuwagen, genau. Also ein Autohaus muss ja mit Mehrwertsteuer dir ein Auto verkaufen.
Also genau, wenn du es von einem Privatmann kaufst, geht's nicht.
Hm? Ich habe es mit Umsatzsteuer gekauft, habe die Vorsteuer gezogen und konnte dann, also mache jetzt diese Rechnungen an meine GmbHs mit Umsatzsteuer.
Ach, das musst du dann tun, weshalb es dann nicht mehr so smart ist, das an eine reine Vermietungs-GmbH zu machen, die keine umsatzsteuerliche... Keine Umsatzsteuer.
Ich habe meine Portfolien ein bisschen aufgeteilt. In einem Portfolio sind eher Gewerbeobjekte drin.
Okay.
Steuerberatungskanzlei ist umsatzsteuerpflichtig.
Ja.
Also.
Okay.
Okay. Ich merke, wir könnten lange über Autos reden. Wir kommen zurück zu Immobilien.
Aber den Einsatz habe ich noch nicht angemacht. Also mit dem Auto, wir kaufen ein Wirtschaftsgut, das ist wertstabil. Der es nutzt, zahlt es uns ab. Und nach einer Weile können wir es steuerfrei verkaufen. Das ist also das Prinzip Immobilie. Auf ein Kfz umgemünzt.
Vorsteuer ziehen heißt übrigens, wenn du da 100.000 Euro inklusive Umsatzsteuer für bezahlt hast, 19.000 Euro kriegst du sofort erstmal vom Finanzamt aufs Konto. 19.000 Euro hast du quasi ein paar Tage später auf dem Konto. Richtig, ne?
Ja.
Also verstehe, warum du den Teil noch erklären kannst.
Ja, und das ist auch relativ komplex, diesen Unterschied zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer. So,
das ist wie all die Dinge, die du heute erklärst. Ja. Sie sind immer schnell im Prinzip zu verstehen und man muss sie aber sehr viel genauer verstehen, wenn man sie wirklich richtig umsetzen möchte. Nochmal, du hast es schon gesagt. Deshalb haben wir ein Webinar aufgesetzt, wo du nochmal sehr strukturiert durch diese Dinge durchführst mit Grafiken und so weiter. Das macht dann viele Dinge klarer.
Und zum Beispiel bei immocation.de/Steuerwebinar.
immocation.de/Steuerwebinar.
Da kann man sich anmelden.
Bei uns in der Steuerklasse habe ich zum Beispiel dann auch die Unterlagen abgelegt, 1:1 mein Anschreiben ans Finanzamt. Ich habe ja auch meine Umsatzsteuervoranmeldung dann abgegeben. Da habe ich dem Finanzamt geschrieben, sage, Damen und Herren, ich habe gerade meine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben. Da ist Betrag X drin als Vorsteuer. Gern möchte ich dazu was erläutern, weil das sicherlich auch bei Ihnen nicht alltäglich ist. Das kann man quasi kopieren. Dann habe ich das nochmal ausgearbeitet, weil das auch für den Finanzbeamten jetzt auch nicht so super leicht zu verstehen ist, dass der an der Umsatzsteuervoranmeldestelle die Vorsteuer erstatten muss, ohne dass ich in Fragebogen zur steuerlichen Erfassung in der Einkommensteuerstelle abgeben muss. Aber ist gut aufbereitet, ja.
Okay, Immobilien sanieren. Wie macht man es richtig? Mal grundsätzlich ist ja also eine tolle Idee, hast du vorhin schon gesagt, eine Immobilie zu kaufen mit Problemen. Mhm. In diese Immobilie investiere ich dann Geld, damit werte ich sie auf. Hoffentlich investiere ich weniger, als ich Wertzuwachs erziele. Wenn ich ein guter Investor bin, funktioniert das so. Und jetzt habe ich auch noch vor der Steuer einen Verlust durch diese Sanierung. Und den möchte ich am liebsten natürlich sofort absetzen. Ja. Und dann bekomme ich, sagen wir mal, ich mache es privat, 42% von der Steuer wieder zurück.
Das größte Hindernis, eine Sanierung abzusetzen, ist an sich die sogenannte 15%-Grenze. Man hat eine Beschränkung im Gesetz, dass nur 15% netto der Gebäudeanschaffungskosten in den ersten 3 Jahren saniert werden können mit steuerlichem Sofortabzug. Bin ich nur 1 Euro drüber, ist der Gesamtbetrag auf 50 Jahre, also auf die Nutzungsdauer, zu verteilen. Jetzt müssen wir diese Vorschrift mal in die einzelnen Bestandteile
zerlegen. Erstmal kurz, was sind Gebäudeanschaffungskosten?
Genau, das sind die Anschaffungskosten, die auf meinen Gesamtkaufpreis aufs Gebäude entfallen. Und dort kann ich zum Beispiel schon ansetzen, indem ich in den Kaufvertrag schreibe, was ist jetzt mein Gebäudeanteil, was ist mein Grund- und Bodenanteil. Da kann ich schon mal in gewisser Weise ein Stück weit Rechtssicherheit herbeiführen und auch zu meinen Gunsten das Thema verschieben hin zum Gebäudeanteil, weil dann natürlich meine 15%-Grenze größer ist. Also wer das macht, muss bitte immer im Kaufvertrag diese Aufteilung vornehmen. Das ist super wichtig und das kostet nichts. Also ob ich jetzt Kaufpreis 120.000, ob ich da noch drunter schreibe, davon entfällt auf den Grund und Boden 20 und aufs Gebäude 100, das kostet mich keinen Cent mehr beim Notar.
Aber ich kann das ja nicht beliebig machen. Es gibt eine Vorlage vom Finanzamt, die kann ich benutzen, kann sich jeder runterladen und dann rechne ich aus, was mein Gebäudeanteil ist. Man kann hier ein bisschen was draufschlagen, 5% oder?
Richtig. Sagst du immer? Diese Excel-Tabelle, in meinem Beispiel von 120.000, kommt die vielleicht auf 25.000 Grund- und Bodenanteil. Und da gibt es dann wieder ein Urteil vom Bundesfinanzhof, der sagt, wenn die Aufteilung im Kaufvertrag relativ nah bei den realistischen Wertverhältnissen ist, ist das Finanzamt dran gebunden. Also nehme ich das Excel her, was ja quasi vom Finanzamt zur Verfügung gestellt wird. Und wenn dann zu dem Ergebnis kommt, 25% hält sogar das Finanzamt für realistisch, dann ziehe ich immer noch ein Fünftel ab vom Grund und Boden. Das ist so mein Spiel, sage ich mal. Und komme dann auf 20 und 100.
Mhm. Okay. Dann habe ich meinen Gebäudewert. Ja. Darauf 15%.
Richtig, 15% netto. Aber die Nebenkosten, die du ja noch bezahlst, also Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Makler, die werden im selben Verhältnis mit dem Gebäude zugeschlagen, wie du es im Kaufvertrag aufgeteilt hast.
Also 80% davon schlage ich auch noch oben drauf.
Genau. Und davon darfst du dann 15% netto investieren. Und damit es eine Gleichstellung ist von Leuten, die die Vorsteuer ziehen können und die Vorsteuer nicht ziehen können aus Baurechnungen, können wir als Wohnungsvermieter eigentlich von 17,85% brutto reden. Also der Handwerker darf dir 17,85% in Rechnung stellen.
Ja. Okay. Und die darf ich nicht um 1 Euro reißen. Und die gilt für 3 Jahre, was du schon gesagt hast.
Richtig. Ja? Und auch hier haben wir eine kleine Gesetzeslücke gerade, weil im Gesetz steht 3 Jahre ab Anschaffung der Immobilie. Und der Bundesfinanzhof hat vor einer Weile mal definiert, dass die Anschaffung Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten ist. Und das hat er im Urteilsfall entschieden, alle Maßnahmen, die vor Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten stattfinden, gelten nicht in die 15%-Regelung rein. Das heißt, wer sich gut stellt mit seinem Verkäufer und die Handwerker oder man selbst vielleicht schon alles vorbereitet hat, könnte man direkt nach dem Notartermin anfangen zu sanieren, außerhalb dieser 15%-Grenze, sofort abziehbar. Das nennt sich dann vorweggenommene Werbungskosten, weil man nicht wirtschaftlicher Eigentümer ist, aber das ist ein gängiges Modell.
Okay, wie saniere ich jetzt schlau eine Immobilie? Wenn ich eine Immobilie kaufe, wo ich weiß, damit sie wirklich funktioniert, muss ich mehr als 15% von den Gebäudeanschaffungskosten reinstecken? Mache ich das idealerweise in Jahr 4 oder in Jahr 3?
Und hier ist wieder so eine Gretchenfrage. Macht das Sinn, betriebswirtschaftlich 4 Jahre zu warten und die Immobilie vielleicht nicht oder schlecht zu vermieten? Oder macht das Sinn, die Sanierung direkt zu machen? Und wenn ich dann die Sanierung wieder nicht von der Steuer absetzen kann, weil ich es auf 50 Jahre verteilen muss, würde das dann eher für mich Richtung vermögensverwaltende GmbH gehen, weil ich ja diesen steuerlichen Verlust ohnehin nicht bekomme.
Also ich kann sie von der Steuer absetzen, ich muss sie nur abschreiben über mit sehr gering, die tröpfelt dann rein über 50 Jahre quasi.
Das Argument wird uns nachher helfen, wenn
auch die Steuer. Habe ich auch gerade gedacht, ja. Nächster Podcast heißt, hier steht schon Steuerberater grillt Immocation Gründer, so kommen wir vielleicht.
Ja. Da kommen wir aus Martins Schlinge nachher.
Ja, genau. Okay. Gut, sonst noch was zum Sanieren. Nochmal, ich will's praxisrelevant formulieren. Jeder, der sich eine Wohnung zur Vermietung kauft, sollte vorher grob wissen, was er reinstecken muss, wahrscheinlich für den Moment, wo der Mieter auszieht und er sie neu vermieten will, damit er sie auf Marktmiete vermieten kann.
Oder was er einfach so auf jeden Fall machen muss an der Grundsubstanz des Hauses, möglicherweise auch sofort.
Genau. Ist das mehr als 15% von den Gebäudeanschaffungskosten, muss er sich bewusst sein, dass er die nicht absetzen kann sofort. Ja. Kann er sie aber sofort absetzen, ist das ja echt ein ziemlich guter Move. Vor allem, wenn er sich das Geld noch von der Bank leiht, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, dann habe ich nachher mehr Eigenkapital auf dem Konto als vorher und habe die Immobilie saniert und die Miete gesteigert. Ja,
richtig. Ja. Dann hast du an jedes To-Do einen Haken gemacht und hast, wie wir es eingangs gesagt haben, einen hohen Cashflow bei einem niedrigen steuerlichen Ergebnis.
Ja.
Das macht natürlich Spaß.
Okay, Nummer 5. Nutzungsdauer. Waren an dem Punkt schon. Müssen es, glaube ich, jetzt trotzdem noch einmal kurz aufdröseln, wie es genau funktioniert. Also ich finde es relativ lustig, du hast es gerade schon erklärt, aber ich finde es immer relativ lustig, sich quasi vorzustellen, ich sage, also eine Immobilie muss über 50 Jahre abgeschrieben werden, also mit 2%. Jetzt gehe ich hin und kann ein Gutachten erstellen, dass die Immobilie gar nicht mehr 50 Jahre hält, sondern nur 25. Dann dürfte ich sie also mit 4% abschreiben. Das ist logischerweise in meiner Rechnung, hat das einen Rieseneffekt. Genau die gleiche Story ja beim Auto, hatten wir gerade auch. Ist ja schon irgendwie krass. Also es ist ja offensichtlich, dass diese Immobilie auch in 50 Jahren noch dasteht. Aber ich kann nachweisen, dass sie in 25 Jahren nicht mehr nutzbar ist. Als Beispiel, könnte auch 20 oder 30 Jahre rauskommen, je nach Gutachten, aber Was heißt das denn? Was steht denn im Gutachten drin, das dann quasi zu dem Schluss kommt, also so wie sie jetzt im Moment dasteht, nach 25 Jahren, ist sie nicht mehr nutzbar?
Das steht zumindest drin.
Fällt die dann in sich zusammen
quasi? Oder muss so stark saniert werden, dass sie erstmal dann
wie ein Totalschaden quasi? Genau,
richtig.
Wirtschaftlich?
Ja. Also wir haben hier aber, also erstmal ist es so mit dem Gutachten, ich bin nur kein Gutachter, aber der Bundesfinanzhof hat entschieden, jeder Sachverständige, der mir sowas ins Gutachten schreibt, hat es verdient, dann auch vom Finanzamt so anerkannt zu werden. Das Problem ist nur, die Finanzämter erkennen das aktuell nicht an. Das ist so ein bisschen ein Problem mit der Gewaltenteilung, die wir ja seit Charles de Montesquieu in weiten Teilen Europas eingeführt haben. Jetzt haben wir nämlich eine Legislative, die sagt, verkürzte Nutzungsdauer ist möglich. Die Exekutive, das Finanzamt, sagt, dass wir dafür sehr, sehr hohe formelle Hürden erreichen müssen oder Hürden nehmen müssen. Und die Judikative, der Bundesfinanzhof, der sagt, diese Hürden stehen im Gesetz. Genau, ihr kriegt das. Und jetzt haben wir ein Thema, die Finanzämter stellen die Fälle aktuell zurück, denn die stapeln sich gerade in den Finanzämtern. Jetzt hat natürlich das Bundesfinanzministerium, die haben da am 22. Februar 2023 mal ein BMF erlassen, wo das so genau drinsteht, wie hoch die Hürden sind. Dieses BMF-Schreiben wurde wieder vom Bundesfinanzhof kassiert und jetzt liegen quasi die Fälle auf Halde, werden nicht angefasst im Finanzamt, beziehungsweise die Einspruchsverfahren dagegen werden liegen gelassen Und man stimmt sich jetzt auf Bund-Länder-Ebene ab. So heißt es, weil der Bund natürlich als also Bundesfinanzministerium Anweisungen gibt an die Länderfinanzbehörden, die Oberfinanzdirektionen, wo die Bediensteten ja dann angestellt sind, sind ja Landesbeamte, die Beamten. Deshalb auf Bund-Länder-Ebene wird jetzt quasi diskutiert, wie man die Kuh vom Eis kriegt. Und ich denke, der Gesetzgeber wird noch vielleicht, also aktuell ist es nicht ersichtlich, vielleicht irgendwann nochmal die Bestrebung anstellen, im Gesetz das so zu ändern, dass das nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Aber für alle Bestandsfälle kommt die Finanzverwaltung da nicht raus. Die würden jedes Mal vor Gericht verlieren. Und deshalb vermute ich, dass vielleicht noch im ersten Quartal jetzt, vielleicht auch dann erst im zweiten Quartal, die Ansage gemacht wird an die Finanzbeamten, macht dort einen Haken ran. Es wird eine Gesetzesänderung irgendwann geben.
Lasst sie durchlaufen bitte für den Moment. Wir haben keine Handhabe. Wir müssen es mit einer Änderung des Gesetzes irgendwann ändern. Es war ja diskutiert worden, ob das im Jahressteuergesetz 2024 umgesetzt wird. Es gab irgendwelche wilden Formulierungen, ist dann einfach rausgeflogen, kam nicht, ne, und kann dann irgendwann in so einem Jahressteuergesetz vielleicht mal wieder drin sein.
Unser Einkommensteuergesetz basiert auf dem Prinzip des Leistungsfähigkeitsprinzips. Und wenn dir jemand bescheinigt, dass deine Immobilie nur 20 Jahre leistungsfähig ist, dann musst du die abschreiben dürfen über 20 Jahre, weil das ist ein sehr hoch angesiedeltes Prinzip des deutschen Steuerrechts und da kann jetzt auch der Gesetzgeber nur schwer rauskommen und sagen, wir hebeln dieses Leistungsfähigkeitsprinzip aus. Mir egal, ob deine Immobilie in 20 Jahren zusammenfällt, du nimmst die 50 Jahre Abschreibung.
Glaubst du denn, wenn ein solches Gesetz kommt, also wenn ich jetzt dieses Jahr das erfolgreich umsetze, nächstes Jahr kommt so ein Gesetz, der Gesetzgeber versucht, das quasi einzuschränken, würde das dann auch für meine Immobilie wieder gelten? Also du weißt, wie ich meine von der Logik?
Wir haben ja eine Jahresabschnittsbesteuerung. Ja. Und von daher denke ich, das wird auch die Fälle, die schon von einer verkürzten Nutzungsdauer profitiert haben, wieder einkassieren, aber nicht rückwirkend.
Ab einem Stichtag dann.
Genau. Und die Nutzungsdauergutachten, die sind im Verhältnis zum steuerlichen Vorteil meist so, dass nach wenigen Monaten sich diese Gutachtenkosten schon amortisiert haben, sodass ich eigentlich nur empfehlen kann, dass man die einfach macht.
Ist auch keine Arbeit, ne? Das zu beauftragen, kostet ein paar Minuten Zeit. Ne?
Ja. Und dann muss man sehen, was passiert. Ja.
Mal wieder ein guter Stunden.
Mal wieder ein guter Stunden. Also, okay. Soll ich es ausrechnen?
Ja, nein. Okay, das war Nummer 6. Jetzt kommt Nummer 7. Du hast gerade erklärt, dass der steuerfreie Verkauf aus dem Privatvermögen von Immobilien nur nach 10 Jahren möglich ist. Ja. Und jetzt willst du erklären, dass es doch nach 4 Wochen möglich ist.
Richtig. Wer so eine kleine Immobilie findet, auch das glauben übrigens 90% der Leute nicht, das steht aber so im Gesetz, wer so eine kleine Immobilie findet und sagt, die könnte ich doch schon nach wenigen Wochen ein bisschen aufhübschen und wieder verkaufen. Der Paragraph 23, wo diese privaten Veräußerungsgeschäfte drinstehen, der sieht eine Möglichkeit bei selbstgenutzten Immobilien, dass ich die wesentlich schneller als 10 Jahre verkaufen kann. Und jetzt haben viele diese Regelung im Kopf, dass man da 2 Silvester drin wohnen muss. Aber diese 2-Silvester-Regelung, die gilt nur, wenn die Immobilie vorher vermietet war. Also ich habe ein Mietverhältnis beendet, zum Beispiel Ende 24, bin jetzt zum 31.12.24 noch eingezogen.
Erste Silvester.
Nächster Silvester ist dann der 31.12.25, das wäre der 2. Silvester, und dann kann ich am 1. Januar 26, wenn der Notar da offen hätte, eigentlich die Immobilie steuerfrei verkaufen. So, das haben viele, diese 2-Silvester-Regelung, die leuchtet auch ein. Aber es gibt noch eine zweite Regelung. Eine Immobilie, die vom ersten Tag an selber genutzt wurde, die unterliegt keiner Frist. Also keine Frist bedeutet im Zweifel ein Tag. Ne? Ich kann also eine Immobilie kaufen oder
die muss dann leer sein, weil
oder selbst genutzt?
Genau, die eigengenutzte Immobilie, wo man schon drin lebt, könnte man auch kaufen.
Ja.
Nee, aber kann ich eine Immobilie kaufen, die vorher nicht vermietet war, sondern auch bewohnt? Nee, nicht leer steht, sondern bewohnt war von demjenigen, dem sie gehört hat?
Ja, wenn dann er auszieht mit Vertragsübergang und damit die Immobilie beim Übergang leer ist.
Ja, genau. Die muss, also du musst
ab aber das kann man Übergang richtig gestalten.
Musst du quasi einziehen. Ja. Da hat die melderechtliche Thematik eine Indizwirkung. Man muss sich jetzt nicht zwingend ummelden. Also kannst 30 Wohnungen in Deutschland unterhalten. Der Bundesfinanzhof macht das daran fest. Eigene Wohnzwecke in diesem Sinne bedeutet nicht, dass du das als Hauptwohnsitz genutzt haben musst die ganze Zeit, sondern eigene Wohnzwecke bedeutet, dass andere von der Nutzung ausgeschlossen sind. Also diese Rechtsprechung wird sogar auf eine Ferienwohnung an der Ostsee beispielsweise, wo man nur einmal im Jahr im Sommer ist, wird da auch angewendet.
Darf ich kurz ein Beispiel konstruieren? Ja. In meiner Heimatstadt Nordhorn in Niedersachsen könnte ich jetzt eine Wohnung kaufen, die leer steht. die ich zu dem offiziellen Zweck kaufe, dass ich dort einen Zweitwohnsitz haben möchte, den ich gelegentlich nutze, wenn ich meine Eltern besuche. Weil ich
oder jetzt dritt ja auch, oder viert bis zu 30.
Wie auch immer, aber das mache ich jetzt, weil das ist mir lieber als Hotel, das kann ich theoretisch so. Dann darf ich mich 3 Wochen, nachdem ich fahre dann auch einmal hin, schlafe da auch mal. Ja. 3 Wochen später darf ich mich entscheiden, die mit 20.000 Euro Gewinn steuerfrei zu verkaufen.
Richtig.
Warum macht das nicht jeder Fix and Flipper so?
Also diese Objekte sind sogenannte Zählobjekte. Nach dem dritten wird man dann auch gewerblich.
Okay. Weil ich es im Privatvermögen mache.
Da muss man ja erstmal 3 Stück zusammenbekommen.
Aber 3-mal kann ich das machen?
Alle 5 Jahre.
Richtig. Und der Ehegatte, also ich mache mal so ein lustiges Beispiel, es läuft halt gerade nicht so zu Hause, weil wenn unsere Teilnehmer dann so vor so einem Kauf stehen, sage ich, läuft doch bestimmt gerade nicht so zu Hause, du brauchst doch bestimmt mal noch einen zweiten Wohnsitz, so ein bisschen zum Flüchten. Und dann zieht ein Ehegatte halt in diese Wohnung, macht die hübsch und geht dann wieder zurück und verkauft die Wohnung danach steuerfrei. Und hat ja, gerade bei Ehegatten hat ja jeder diese 3 Objekte frei.
Also kann ich in 5 Jahren das 6-mal machen, wenn
ich das als Ehegatten kannst du jedes Jahr eine Immobilie flippen, ohne dass du gewerblicher Grundstückshändler wirst.
Mal,
und steuerfrei verkaufen im Privatvermögen.
Ich möchte mal eben, also ich lass mal kurz München. Absolut A-Lagemarkt. Ne? Ich kaufe in München, weil ich einfach gut bin. Ich gebe mir viel Mühe, lass mir Zeit. Finde ich ein Objekt, das ist 100.000 Euro günstiger, als es eigentlich am Markt sein müsste. Ne? Das ist absolut ist machbar, Wohnungen so zu kaufen. So. Und ich lebe selber in München. Und jetzt zieht vorübergehend, jetzt kaufe ich so eine, und das ist eine leerstehende Wohnung, wie auch immer. Jetzt ziehe ich da ein, vorübergehend für ein paar Wochen und ein paar Wochen später kann ich diese Wohnung mit 100.000 Euro Gewinn steuerfrei wieder verkaufen. Völlig legal.
Richtig. Paragraph 23, Absatz 1, Nummer 1, Satz 3, erste alternative Einkommensteuergesetz. Kann jeder nachlesen.
Sensationell.
Ja, ist wirklich geil.
Und ich sage dann immer, je kürzer der Zeitraum ist, desto plausibler muss man es natürlich gestalten. Dann bestellt man mal ein Päckchen hin, meldet sich um, Postnachsendeauftrag, Strom, Wasser und so zum Verbrauch.
Ich wollte wieder, also kommt ja dann auf Gestaltungsmissbrauch. Also kommt man irgendwann, kommt da jemand und sagt, das kann nicht sein, was du da machst?
Steht im Gesetz. Also wenn ich eine Wohnung ausschließlich selber nutze, kann ich die ohne Frist steuerfrei verkaufen. Da ist das, hat es nichts mit Gestaltungsmissbrauch zu tun.
Ohne Frist ist ohne Frist, ohne Frist.
Und ganz, ganz ehrlich, wenn ich dem Finanzamt die Geschichte erzähle, ich wollte dort wohnen, habe mich dann umentschieden, weil nachts immer vor der Straße randaliert wurde. Also wer will denn mir sagen, dass ich das nur aus steuerlichen Gründen gemacht habe, diesen Verkauf? Wer will das nachweisen? Eine innere Entscheidung. Also wir sind dort so weit weg vom Gestaltungsmissbrauch. Das geht gar nicht.
Ja. Okay. Super. Das waren 7 Hacks. Ich habe noch eine Bitte an unsere Zuhörer. Du warst die letzten 2-3 Wochen wirklich intensiv krank. Heute Nacht hast du Fieber gehabt. Ja. Du sitzt trotzdem hier, nimmst den ganzen Tag mit uns Videos auf. Sie können es dir danken, indem sie uns ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da lassen. Das wäre ganz großartig. Der quält sich hier durch und liefert ab. Also vielen, vielen Dank, Martin.
Webinar,
und
es gibt,
genau, es gibt noch die Möglichkeit, dir zuzuhören im Steuerwebinar. immocation.de/Steuerwebinar. Da gehen wir strukturiert durch all diese Themen durch und erklären sie von vorne bis hinten.
immocation.de/Steuerwebinar.
Sehen uns.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/Steuerwebinar.